Meine Damen und Herren, seit 35 Jahren knie ich vor der Musik, die sie macht. Und heute habe ich die Gelegenheit, verbal vor ihr selber zu knien. Ulla Meinecke ist mein Gast bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Liebe Ulla, es gibt einen bösen Satz von einem wunderbaren Mann, der heißt Matthias Belz, und der hat gesagt, das hessische Hobby ist, schlechte Laune zu haben. Du stammst aus Wallau an der Lahn, dort bist du aufgewachsen, ich stamme aus Kassel an der Fulda. Wir sollten also den Niedersachsen und den Norddeutschen heute beweisen, dass wir auch gute Laune haben können. Das ist eine Erwartung.
Ja, aber da hat der Matthias, mit dem ich übrigens sehr eng befreundet war, auch recht. Der Hesse steht wahnsinnig drauf, schlechte Laune zu haben. Der findet es gut. Aber weil er hat ja auch keinen Zugang zum Meer.
Ja. Aber er hat schlechte Laune immer mit einer Prise, ich war ein großer Heinz-Schenk-Verehrer, ja, mit einer Prise Humor. Ja, also man kann selbst dann, wenn er schlechte Laune hat, noch über ihn schmunzeln.
Genau.
Es fällt auf, ich habe natürlich nahezu alle Interviews gelesen, die wesentlichen der letzten 20 Jahre. Und du sprichst über diese hessische Heimat, also in Usingen geboren, in Wallau an der Lahn groß geworden. Darüber sprichst du konsequent nie. Nun gibt es andere Kolleginnen von dir. Tina Turner hat auch über Nottbusch nie gesprochen, über ihre Kindheit, weil sie einfach scheußlich war, hat sie mal gesagt. Ja. Aber sie hat immerhin einen Song über Nottbusch gemacht, Nottbusch City Limits.
Genau.
Planst du einen Song über Wallau?
Auf keinen Fall.
Gut. Kann es sein, dass wenn du eine glückliche Kindheit in Wallau gehabt hättest, dass du heute Steuerberaterin, Kinderärztin oder so etwas wärst? Also ist die unglückliche Kindheit ein Nährboden für eine künstlerische Karriere?
Da bin ich nicht sicher. Übrigens, wenn du natürlich sagst, Kinderärztin, also lassen wir die Kinder mal weg. Aber mein Abitur war leider zu schlecht.
Ja.
Ich hätte gerne Medizin studiert.
Nein.
Doch.
Das ist ein Treffer.
Als ich dann den Studienplatz hätte kriegen können, war ich aber schon 27. Und da war ich schon so tief in der Musik und man kann nicht alles haben.
Und nicht erfolglos, darf man sagen.
Na, mit 27 war ich noch relativ erfolglos.
Wir kommen gleich dazu. Ich würde gerne mal zunächst bebildern ein wenig, ohne indiskret zu werden, was deine Kindheit angeht. Du hast als Kind noch Trachten erlebt.
Ja, die alten Frauen, ja, die trugen.
Bei Biedenkopf. Du hast selbst die Zeitung hieß hessischer
Hinterländeranzeiger.
Der Hinterländeranzeiger.
So ist es da auch heute noch.
Wenn man dort, du bist ja dann relativ früh, du bist 66 weg, du bist 53 geboren, also
ich war 12, als wir weggezogen sind nach Frankfurt am Main, genau der richtige Zeitpunkt.
Ja, aber
ganz genau der richtige Zeitpunkt, weil da fangen einen mit 12 andere Sachen zu interessieren an, und das Herrlichste an Frankfurt war der LFN. Das war eine der größten Garnisonen in Deutschland, also amerikanischer Rundfunk, nie gehörtes, unfassbar.
Ich würde doch noch einmal zurückkommen nach Wallau, auch wenn es dir relativ unsympathisch ist, der Gedanke. Hast du so etwas erlebt wie Musikunterricht? Oder habt ihr zu Hause gesungen? Gab es ein Instrument, was du als Kind gespielt?
Ich habe mit 10 Jahren angefangen, Gitarre zu spielen. Da habe ich mir gewünscht.
Ja.
Habe ich auch gekriegt zu Weihnachten, so eine kleine. Ja. So. Unterricht gab es nicht. Gesungen, ich habe Bruder und Schwester, die ich beide sehr liebe. Wie es sich gehört, älterer Bruder, jüngere Schwester, super. Kanon singen hat total Spaß gemacht.
Kanon war aber anspruchsvoll.
Ja, aber super. Wenn man es drauf hat, das macht total Spaß.
Das ist mit den meisten Dingen so, aber wenn man sich nicht drauf hat.
Ja.
Die Landschaft, die man als Kind als erstes sieht, ist häufig die Landschaft, die man immer wieder sucht.
Das ist bei mir genau im Gegenteil. Also ich wusste nicht, wo ich daherkomme, ist am Fuß des Rothaargebirges. Da ist immer nur so ein kleines Stück Himmel. So alles voll Wald. Und Wald fand ich irgendwie toll, aber dieses Gehügel und dieses so. Dann kam noch dazu, dass ich im Rahmen der Kinderlandverschleppung ins kleine Walsertal, das war grauenhaft. Also das war für mich alles eins. Diese riesigen grauen Felsen, Berge, geh mir weg. Also das war furchtbar.
Du bist kein Waldmensch, du bist ein Meermensch geworden, kann man das sagen?
Ja, und dann im Zuge einer anderen Kinderlandverschleppung, da war ich 10, kam ich zur Ostsee und das hat mir den Atem genommen. Holnis bei Glücksburg. Ich habe die Ostsee gesehen und ich war platt. Und ich bin es bis heute. Ich kann stundenlang da sitzen. Inzwischen kenne ich noch ganz andere Ozeane. Jede Welle sieht anders aus und schon ist der Tag rum.
Und die Freiheit ist da.
Ja, dieses weit gucken können. Deshalb liebe ich das auch in Berlin. Ich lebe ja in Berlin. Der große Himmel. Das ist meins.
Du hast dir aus dieser Jugend, aus dieser Kindheit besser gesagt, Notausgänge gesucht. So beschreibst du es selber. Ein Notausgang war Mark Twain.
Ja, wunderbar. Das schönste Buch der Welt hat Mark Twain nur für mich geschrieben.
Selbstverständlich.
Das war so, das habe ich so empfunden. Und ich brauchte nur das Buch aufklappen, reinspringen und schon saß ich am mächtigen Mississippi. Und Tom und Huck kamen um die Ecke. Unglaublich.
Das heißt, es gab bei euch auch Bücher zu Hause?
Ja. Ja, gab Bücher. Mein Bruder hatte das, glaube ich. Na, natürlich, der hatte das vor mir. Es gab Bücher und es gab etwas, was Sprechplatten genannt wurde.
Ja, kenne ich auch noch.
Genau. Und zwar eine Platte Jürgen von Manger.
Bleiben Sie Mensch.
Bleiben Sie Mensch, genau. Ich konnte das alles auswendig. Ja. Dann eine Platte mit jüdischen Witzen und Geschichten. Mulja, glaube ich, war das.
Fritz, Mulja.
Und eine Platte, die ich überwältigend fand. Und zwar war das lange vor Kinski, François Villon.
Ja.
Mit lauten Musik. Und wenn man so klein ist, 6 vielleicht, diese mächtige Poesie von Villon.
Villon.
Sachlich habe ich das nicht verstanden. Da hingen da welche am Galgen und da war schwer was los und im Knie ein Loch so groß wie eine Faust und im Bordell und das, ja, keine Ahnung. So. Aber ich war völlig fasziniert von der Macht dieser Sprache, dieser Poesie. Da waren 1000 Bilder. Da wäre es besser, wenn ich unbeweibt wie eine Nuss den Fluss hinuntertreibe. Der hatte eine Stimme, dieser Typ.
Ich merke mir das.
Unglaublich.
Deine Liebe zu Steinen und Mineralien, vermute ich, hat doch was mit der Landschaft damals zu tun. Ich sammle auch Steine. Und ich habe immer das Gefühl, das ist so eine eingesperrte Zeit da drin. Das ist wie eine Zeitkammer. Sie überstehen alles, uns, alle, die wir hier sitzen. Die Steine werden immer da sein. Fing das die Liebe zum Sammeln der Steine so früh an?
Das hatte zu tun mit einem gewissen Hans Bender, den ich auch sehr gerne heiraten wollte. Ich war tief beleidigt, als er jemand anders heiratete. Der war ein paar Jahre älter als ich. Ich war vielleicht 4 und der war Geologiestudent und wohnte manchmal.
Du warst 4 und er war schon Student.
Ja, genau. Aber man kann mit 4 oder 5 oder 6, es wurde auch immer schlimmer. Ich habe den so geliebt, das war meiner. Und der hat mir alles über Steine und hat von den Exkursionen Mineralien mitgebracht. Und ich durfte dann auch mal mit dem Geologenhammer. Ja, und ich glaube, jedes Kind liebt Steine. Aber Steine in Verbindung mit diesem tollen Kerl, der so schön erzählen konnte.
Der so schön erzählen konnte. Was ja wirklich dich berühmt gemacht hat, ist zunächst erstmal die Art und Weise, wie du mit der deutschen Sprache umgegangen bist. Hast du für dich als junges Mädchen, als Kind, die Musik schon entdeckt?
Ja, natürlich.
In Wallau schon?
Ja, natürlich.
Also du kamst bereits nach Frankfurt mit Appetit auf Musik.
Ja, ich spielte schon Gitarre. Musik, ja, kann ich schlecht jetzt sagen, ist ein Lebensmittel. Das ist der Klang von einem Klavier, auch wenn man in bedrängtesten Verhältnissen sich befände. Du schließt die Augen und da ist Weite. Und da ist Klang, also Musik füttert die Seele, ist heilend, ist das Größte, eine der größten Dinge überhaupt.
Du hast mir erzählt, dass es trotzdem eine verdrießliche Erfahrung gab, weil hast die Gitarre mit 12 bekommen?
Nee, 10.
Mit 10? Das war 1963 dann. Mhm. Das heißt, Keith Richards gab es schon.
Ja.
Die ersten Hits waren draußen und du hast festgestellt, dass Keith Richards anders und vor allen Dingen besser klingt als du auf der Gitarre.
Ja, damals. Ich konnte gut Harmonien raushören. Heute gibt es ja Songbooks und sowas. Und ich war mir sicher, die Harmonie stimmt, aber das klang so harmlos. Das klang irgendwie komplett bieder, doof. Ja, Heute weiß ich, dass der sich von den alten Bluesrecken die offene Stimmung abgeguckt hat. Und
die offene Stimmung heißt, es wird...
Das Brett wird so hingestimmt, wie es für den Song am besten ist. Ah. Und der von mir so geliebte Ingo York, mein Gitarrist, Bassist, ich arbeite mit zwei Musikern, die klingen aber wie fünf, weil die zum Teil Instrumente gleichzeitig spielen. Und Ingo, der, ja, das ist einer, dem wird es ein Instrument geben, in einer halben Stunde kann der da was. So.
Ja.
Der arbeitet mit offener Stimmung, was nicht auffällt, dass der manchmal umstimmt, weil ich zwischendurch irgendwas erzähle. Und das ist das, das ist diese Blues-Tradition, der Keith Richards folgte und die eben auch die Ingo beherrscht. Und das ist unglaublich schön.
Wenn immer du dich über Zeit äußerst, sagst du, das trifft für mein Leben auch sehr zu, es gibt Dinge, die liegen weit zurück und sie sind einem sehr, sehr nah. Mhm. Und es gibt Dinge, die sind vor wenigen Tagen passiert und sie sind einem ja fast gleichgültig, aber man weiß, man wird sie sich auch in 55 Jahren auf dem Sterbebett auch nicht mehr.
Ja, ich glaube, diese Vorstellung, der Lebensweg, ist ja auch so ein blöder Ausdruck, so, ja, da ist der Lebensweg, da macht er mal eine Kurve und da kommt hier ein Müllhalde und da kommt ein Rosenbeet und so, das halte ich alles für ein Gerücht. Also in meinem Leben, ich würde das Zeitorte nennen. Also ja. Was vielleicht vor 4 Monaten war, das ist schon, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber andere Dinge sind vollkommen präsent und ich glaube, dass man sich retrospektiv dann so einen Lebensweg vielleicht hinzimmern kann. Ja.
Man lebt und erklärt danach, dass es geplant war.
Genau. Wie beim Konzeptalbum.
Wie beim Konzeptalbum.
Ja.
Ein schöner Satz von Woody Allen, Lebensplanung ist das Ersetzen des Zufalls durch Irrtum.
Sehr schön.
In dem Ort, wir schließen die Kindheit gleich ab, aber es war ein Ort, wo man den Vater eines gerade geborenen Kindes oder die Mutter vielleicht auch gefragt hat.
Nee, den Vater.
Den Vater, ist es ein Kind oder ein Mädchen?
Ist es ein Kind oder ein Mädchen? Ja, das war so.
Wenn man in so einem Milieu, in so einer Stimmung groß wird, dann ist, glaube ich, gerade bei einem Mädchen die Sehnsucht nach einem freien Leben.
Ja, absolut. Also,
existenziell.
Ja, es gibt ja, um das abzukürzen, heute ist ja natürlich auch durch den ganzen Konsum und diese ganzen Waren für Kinder und so, es ist ja, also das Mädchensein ist ja ein Albtraum in Pink, mit Glitzer und Einhorn. Es mag Mädchen geben, die Pink lieben und die gerne mit Einhorn und Glitzer und tü-tü-tü, alles prima. Nur wenn man nicht so ein Mädchen ist, dann hat man irgendwie Pech. Bei mir wurde immer gemutmaßt, ach, du willst doch sicher ein Junge sein. Nein, ich wollte kein Junge sein. Hm. Ich wollte dieses freie Leben der Jungs. Dieses mehr dürfen.
Ja.
Ja. Und ich war halt nur auch mal ein Mädchen. Ich war sehr sportlich. Ich konnte sehr gut auf Bäume klettern. Ich konnte schneller laufen und weiter springen als alle Kerle in meiner Klasse und der drüber. Ja, das galt nicht als mädchenhaft. Und schon hattest du irgendwie ein Problem. Weil ich bin nicht so jemand, der gerne Außenseiter oder anders ist. Ja? Meine tiefe Sehnsucht war immer, irgendwo dazuzugehören, aber es gelang mir nicht so richtig. Es gibt ja auch Leute, die gerne so in so einem Protest sind. Das ist gar nicht so meins. Aber ich merkte so mit dem Anpassen, das klappt nicht so gut bei mir. Und da kommt die Musik natürlich ins Spiel. Ja, Eric Burdon. Da war ich vielleicht 13, 14. Die mächtige Stimme. It's my life and I do what I want. Das war der Schrei der Freiheit und diese ganzen schrägen Hunde. Ich hörte die Musik und ich wusste, da draußen gibt es den Stamm mit den schrägen Hunden, mit dem Knickohr und nicht so schönes Fell, zu denen ich auch gehöre. Und das war gut.
Die Hymne dieser Zeit oder eine der großen Hymnen dieser Zeit war geschrieben von Bob Dylan,
ja.
All Along the Watchtower, aber auch interpretiert von Jimi Hendrix.
Ja, die perfekte Version, absolut.
Jimi Hendrix war für dich ein Erweckungserlebnis.
Ja, das war erschreckend und auch erschütternd. Und dann habe ich ihn live gesehen in der Frankfurter Jahrhunderthalle, ein Doppelkonzert. Ich hatte ein Ticket für die erste Show und habe mich dann da in diesem Küchentrakt irgendwo verkrümelt und habe die zweite auch noch gesehen. Das hatte zwei Elemente. Ich war wirklich in der Tiefe erschüttert. Es hat mir auch Angst gemacht. Der war ein Schamane, das war unglaublich mächtig, das war völlig entgrenzt. Und wenn man in vielleicht wirklich ja, zusammengedrückten Verhältnissen lebt, dann hat man das Gefühl, es fliegt einem die Kartoffel vom Hals. Nach dieser Musik gehst du in keine Enge mehr. Auf gar keinen Fall.
Dann werden wir,
weil sonst zerreißt einen ja.
Dann werden wir nach Jimi Hendrix nicht mehr über Wallau sprechen, sondern dann.
Nein, auf gar keinen
sondern
Fall.
Sondern dann über Frankfurt.
Und noch was zur Information, weil ich beide ja auch liebe auf ihre Art. Ich fand auch Hendrix' Stimme immer so unglaublich schön. Der dachte, er kann überhaupt nicht singen. Er hat eine hässliche Stimme, der Wahnsinnige. Ja. Und Dylan hat Hendrix bewundert und geliebt. Und umgekehrt.
Und hat gesagt, diese Fassung von Jimi Hendrix sei ein bestimmtes Wort hat er gesagt.
Superior.
Ein Superior. Sei also sensationell, außergewöhnlich und Benchmark. Hören wir es uns an. There must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, Bob Dylan. Dieses Stück hat Ulla Meinekes Herz, Seele, Kopf gesprengt. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, die junge Ulla Meinecke kommt mit 12 aus Wallau, vom Rothaargebirge, kommt am Frankfurter Hauptbahnhof an.
Ja, nicht am Hauptbahnhof, das war ja so ein Umzugsdings, weiß ich gar nicht mehr genau.
Eine
Großstadt.
Großstadt.
Aufregend.
Kaderschmiede der Linken. Frankfurter Schule, Adorno, Horkheimer.
Das war dann etwas später. Also das war mir zu der Zeit natürlich überhaupt alles nicht bewusst und nicht bekannt, war ja viel zu klein. Aber ich war dann mit 15 bald mal, das war dann ja 68, in der Schülerbewegung und die Atmosphäre in der Stadt, also das war wirklich ein intellektuelles Zentrum. Unglaubliche Lehrer wie eben Adorno. Ich lese übrigens, seit ich 17 bin, immer dasselbe Buch.
Nämlich?
Die Minima Moralia von Adorno. Und als ich angefangen habe, das zu lesen, der hat eine Sprache, die ist wie ein Konzentrat, was du dir ins Gehirn schmeißt, ins Gehirnwasser. Und da wird da aber aus allem was. Am Anfang war es sehr schwer für mich, das zu lesen. Habe ich immer mit dem Lineal, damit ich nicht verrutsche in der
erarbeitet,
Zeile.
Den Text erarbeitet.
Dachte immer, boah, das ist ein interessanter Satz, den liest du jetzt zum 6. Mal. So.
Ja.
Aber ganz toll. Und da war ich dann aber schon 17. Vorher war noch, ich habe es gemerkt, ich bin in alte, tote Männer verliebt. Nicht nur in Mark Twain, der zweite alte, tote Mann war Tucholsky, von dem ich auch alles gelesen habe. Und wo ich manchmal so, wenn ich im Kaffee saß und habe gelesen, dachte, der war auf einmal so nah, ich dachte, der kommt jetzt um die Ecke. Das ist auch diese Sache, dass über manchmal Jahrhunderte, kann mit Goethe auch so gehen. Ne? Über einen Ozean von Zeit erreicht dich jemand mit Sprache oder mit Musik.
Und wenn man ihn hätte treffen dürfen, wäre man einander nah gewesen. Man hat sich verpasst über die Generationen.
Ja, klar.
Was man ja auch tut im Verhältnis Eltern-Kinder. Also man sieht die Alten, man sieht die Eltern nie jung und die Eltern sehen die Kinder nie alt. Das ist ja auch, wenn man so will, man kann es nicht verändern, aber ein tragisches Sich-Verpassen immer.
Mhm. Kennst du den Witz von den zwei 95-Jährigen, die zum Scheidungsanwalt gehen?
Nein.
Und der Anwalt sagt, Entschuldigung, das ist die Frage, aber sie sind jetzt 95 beide. Wieso wollen sie sich jetzt scheiden lassen? Und da sagen die, Auch wir haben gewartet, bis die Kinder tot sind. Ich finde ihn lustig.
Da Frankfurt immer eine sehr lebendige und intellektuelle jüdische Gemeinde hatte, kann ich dir mit einem jüdischen Witz mich bedanken. Samuel hat ein ganzes Leben lang wunderbar gelebt. Er hat die tollsten Frauen gekannt, er hat die schönsten Bücher gelesen, er hat die besten Freunde gehabt, er hat eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit, er hat alle Länder und er ist ein Mensch, der auch das Leben liebt. Die lieben auch alle ihn. Und als aber Melancholie zieht in sein Leben, er geht so auf die 70 zu und er geht zum Rabbi, seinem alten Freund, und sagt, Rabbi, gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, ewig zu leben? Du weißt, was ich für ein schönes Leben geführt habe. Ich würde nicht gern sterben. Der Rabbi sagt, so gut sind meine Verbindungen nach oben nun auch nicht. Aber ich denke mal eine Nacht nach und wir können uns ja morgen auf einen Kaffee treffen. Vielleicht fällt mir was ein. Die treffen sich am nächsten Morgen auf einen Kaffee und der Rabbi sagt, Samuel, es gibt eine einzige Möglichkeit. Du musst aber heiraten. Samuel ist völlig enttäuscht und sagt, und wieso? Und wenn ich heirate, dann lebe ich ewig, sagt der Rabbi. Nein, aber der Wunsch lässt nach.
Okay.
Du hast, auch was Partner angeht, immer ein sehr freies Leben geführt, glaube ich. Du bist gerne on the road, du warst gerne unabhängig. Du hast mir auch gesagt, du bist gern allein. Du versammelst dich gerne.
Ich bin sehr gern mit Menschen zusammen, aber ich brauche auch viel Alleinsein im Sinne von nicht reagieren müssen. Ich bin ein sehr langsamer Mensch. Also ich kann zum Beispiel unheimlich gut Maulaffen feil halten. Haben sie mir als Kind immer gesagt, halt nicht Maulaffen feil, mach den Mund zu. So. Also Maulaffen feil halten zum Beispiel, kann ich mich irgendwo hinsetzen und gucken, wie die Leute vorbeigehen und was die Krähen machen. Ich liebe Krähen. Kann ich stundenlang gucken.
Und du langweilst dich nicht mit dir selbst?
Eigentlich nicht.
Schlendern ist Luxus.
Ja, manchmal ist es doch auch gut, wenn einmal langweilig ist. Man erholt sich dabei.
Du bist als junges Mädchen in eine Zeit reingekommen, in die 68er, und Frankfurt war ja ein Zentrum der Auseinandersetzung. Und es ist ja eine Ironie des Schicksals, dass die Häuser im Westend, die damals von der Linken, vom Abriss, dass man sie nicht abgerissen hat, das hat man verhindern können. Und heute sind dort Immobilienfirmen und Privatbanken drin. Das ist, nicht, ja, das ist eine gewisse Ironie. Aber es war ein Milieu, wo die Parolen von Gudrun Enslin an der Decke waren. In einem Haus.
Ja, in dem einen besetzten Haus. Ja, ich habe zwei Häuser mitbesetzt.
Joschka Fischer war auch in der Nähe?
Ja, der war auch in der Nähe. Wobei, da muss ich jetzt auch wirklich sagen, von der Erotik des Straßenkampfes, das die er mal erwähnt hat, kann ich nicht künden. Gar nicht. Ich hatte richtig Angst, aber weil ich das für richtig hielt, bin ich natürlich in den vorderen Reihen mitgelaufen und erotisch fand ich da gar nichts. Und auf die Mappe kriegen war halt Aua. Aber wenn man denkt, dass das richtig ist und sein muss, dann macht man das.
In deinem Leben hat Mark Twain eine große Rolle gespielt. In deinem Leben hat Tucholsky eine große Rolle gespielt. Beide verstorben und dann kam ein sehr lebendiger Mann in dein Leben in Form von Udo Lindenberg.
Ja, noch ein anderer Mann war sehr wichtig. Frankfurt war ja nicht nur die Stadt der Frankfurter Schule, sondern ein gewisser Fritz Rau.
Konzertagent.
Zusammen mit seinem verwegenen Kumpel Horst Lippmann. Die hatten da eine Konzertagentur aufgemacht und fuhren unverdrossen nach New York, wo man ihnen sagte, dass man sie in Harlem umbringen werde. Und mit ihrem etwas stoppeligen Englisch haben sie da die Jazz-Helden, ihre Helden, gesucht, gefunden und nach Frankfurt gelockt, nach Europa gelockt. Zuerst den Jazz, dann den Blues und dann die Rockmusik. Und Fritz Rau war ein unglaublicher Impresario, Lippmann auch. So kam das eben, dass Hendrix in Frankfurt war und Frank Zappa und was weiß ich wer alles. Also man saß echt gut an der Quelle. Und diese Kombination von sich politisch oder gesellschaftlich irgendwie nützlich machen und Rockmusik, das war für mich alles eins. Also das schloss sich überhaupt nicht aus oder so.
Ja, Rock war für dich eine Philosophie.
Also, das gab Kraft. Es gab einfach Kraft.
Es gab Kraft und es war eine Einstellung zum Leben.
Ja. Und Rockmusik, also Rock'n'Roll, erzählt eigentlich nur von Geschwisterlichkeit, von Gerechtigkeit, die innere Haltung.
Ja.
Freiheit nicht nur für mich, sondern bitte auch für die anderen. Ja, so das ganze Zeug. Und jeder kann sein, wie er will, wie er ist.
Leben bis dahin, bis Frankfurt und wo vielleicht du das Gefühl hattest, Berlin könnte mal was sein oder Hamburg könnte mal was sein, das ist ja zunächst. Warst du ein junges Mädchen, die gesagt hat, ich plane das jetzt mal, organisiere mal, oder hast du dich in das Leben rein, so Hilde Domin, die große Dichterin, von der kommt der schöne Satz, ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug.
Ja.
Hattest du Gottvertrauen?
Naja, Gottvertrauen vielleicht nicht, aber...
Selbstvertrauen?
Ja, ich dachte, irgendwie kriege ich das schon hin, was auch immer. Auf die Idee, Musikerin von Beruf zu werden, wäre ich noch nie drauf gekommen. Also ich habe zwar die ganze Zeit Musik gemacht, aber ich habe dann eine Demo an Udo Lindenberg geschickt und noch an irgendwie, wo ich schon mal dabei war, eine Plattenfirma. Die
warum, auch nie geantwortet. Warum an Udo Lindenberg?
Der hat aufgefordert dazu. In einer Zeitschrift, die nur sehr kurzfristig erschien und dann eingestellt wurde, die ich Gott sei Dank entdeckt hatte. Und dann dachte ich, oh ja.
Udo Lindenberg, wollte ja mal so eine Mädchenrockband machen.
Genau, und das war alles Chimäre. Also da waren auch Fotos mit, die waren aber alle dermaßen schön, diese Mädchen. Und ich dachte, naja, so lange Beine habe ich nicht, so schön bin ich auch nicht, aber ich kann Gitarre spielen. Ich dachte vielleicht.
Hilft das?
So. Ja, und ich sandte ihm das Band und schon nach einem Dreivierteljahr kriegte ich Antwort. Und dann ging das auch alles relativ schnell. Also er lud mich ein nach Hamburg, ich fuhr dahin, nahm mein ganzes Zeug mit, was ich so geschrieben hatte. Und er sagte dann, ja, am besten wäre, ich würde nach Hamburg kommen. Und ich habe dann gesagt, ja, und wovon lebe ich dann? Und er sagte, ach, ich brauche gerade eine Sekretärin, kannst du das? Und ich dachte, klar. Also wenn man...
Warst du nicht erstmal maßlos enttäuscht? Also bei Udo Lindenberg wollte man ja eigentlich Musikerin werden.
Nein, ich bin doch Realistin gewesen, das ist doch... Ja. Sekretärin. Ja, außerdem, das eine schloss ja das andere nicht aus.
War es erstmal geparkt?
Genau, ich wohnte dann da bei ihm. Ich machte sein ganzes Büro, sowas kann ich nämlich auch gut.
Er hat dich vom Bahnhof
abgeholt. Ja, hat mich vom Bahnhof abgeholt, da hatte ich erstmal Bildstörungen, aber der ist so charmant. Eine von Udos Fähigkeiten ist wirklich, dass der so sich auf Menschen einstellt. Er hat eine totale Präsenz, total konzentriert. Und er gibt dir das Gefühl, dass es jetzt wirklich nur um dich geht. Das ist unglaublich. Das ist eine große Fähigkeit. Und charmant wie Sau.
Aber erst morgens um 3 oder um 4 ins Bett gehend. Habt ihr euch im Büro überhaupt mal getroffen?
Ja, natürlich. Der war bienenfleißig. Ich habe den ja morgens geweckt. Ja gut, morgens, also je nach Arbeitsabläufen, konnte auch schon mal irgendwie 12 sein oder so. Ich habe den geweckt und dann jaulte der so ein bisschen, weil er natürlich immer einen Kater hatte. Und dann habe ich ihm versucht, ein kleines Brot reinzufüttern. Und dann schnappte der das Telefon und fing an zu managen. Bienenfleißig. Und man darf das ja erzählen, weil er das selber erzählt und sogar Songs darüber macht. Der hat fürchterlich gesoffen. Und der hätte mit dem Gesicht nach unten im Rinnstein liegen können, gerade aus dem Taxi gefallen. Quittung bitte, hätte er immer noch gesagt. Ein dermaßen organisierter, das ist ganz selten, super Geschäftsmann, toller Künstler, ganz seltene Kombi.
Liest die Verträge, auch das Kleingedruckte, war sehr hinterher, höre ich auch von allen Seiten.
Das ist Udo.
Ja, jede Quittung abgeheftet.
Ja, und keinen Scheiß machen.
Und aufgeklebt.
Nicht abgeheftet, aufgeklebt. Nee, darum ging es gar nicht, sondern einfach keinen Scheiß machen. Mhm. Keine Steuern hinterziehen.
Wie erholt man sich von so einem Mann? Ich habe in einer Stelle gelesen, dass du einfach mit den Alsterbooten von rechts nach links gefahren bist.
Mit den D-Elb-Schiffe.
Diese Liniendinger da.
Weil wenn ich mich loseisen konnte, es war ja auch wirklich sehr viel zu tun, dann habe ich mich auf so ein, das sind ja wie Busse, die Elbe hochfahren, also Schiffe, da habe ich mich dann hingesetzt, habe meine Texte geschrieben und dann das erste Album gemacht, 77 kam es raus, das zweite Album, 78. Und 79 war mir dann klar, irgendwie muss ich jetzt mal was hier, ich muss noch mal von vorne anfangen. Ich gehe jetzt nach Berlin.
Bevor du nach Berlin gehst in diesem Gespräch, würde ich zu deinem zweiten Musikwunsch gerne kommen.
Okay.
Aretha Franklin.
Ja. Nicht nur meine Königin, die Königin. Heilende Stimme, die sollte es auf Rezept geben. Wenn man zum Beispiel Schwierigkeiten hat mit der Stimme oder der Hals ist eng und die Schultern sind irgendwie so in Ohrnähe.
Ja.
Oder man hat irgendwelche Atemprobleme. Man sollte sich Aretha auflegen, auch nicht leise, laut. Und dann hört man eine heilende Stimme, die wie eine Lerche in die Himmel steigt.
Aretha Franklin, Think.
Ja, ich bin nicht gläubig, aber wenn ich die höre, dann weiß ich, das ist irgendwie ein Himmelsgeschenk.
Anfang der 80er Jahre, Ulla Meinecke ist zu Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten, Anfang der 80er Jahre ist eine Welle des Erfolges über dich gespült. Nicht gleich mit dem ersten Album, ich glaube auch das zweite.
Mit dem fünften, genau genommen. Okay. Und nach dem vierten wollte die Plattenfirma mich elegant loswerden.
Gut, aber auch die davor hatten schon eine gewisse Akzeptanz und wurden beachtet.
Beachtet, doch. Aber heutzutage, damals war es noch so, dass man dann irgendwie so, naja gut, kostet uns nichts, spielt die Produktionskosten, die ja gering waren, ein und so. Heute, ein junger Künstler kriegt einen Schuss und wenn das nicht die 12 ist, kann er nach Hause gehen. So ist es.
Ich habe kein Interview mit dir gelesen, wo der Frager nicht einmal wenigstens die Tänzerin erwähnt hat.
Ja.
Ein Song, von dem ich weiß, dass er gar nicht so erfolgreich war.
Nicht als Single, aber das war ja für mich eigentlich gut. Die Leute haben dann gleich das ganze Album gekauft. Mhm. Das ist ja viel schöner, als wenn du einen Haufen Singles verkaufst.
So einen musikalischen Meilenstein, verzeih das Verb, abgeliefert zu haben. Segen oder Fluch?
Nur Segen. Ich singe die Tänzerin bei jedem Konzert, als Zugabe mittlerweile, gerne, weil es einfach ein saugutes Stück ist. In dem Text ist nicht ein blödes Wort und es macht Spaß. Bin dankbar dafür.
Edo Zanki hat eine große Rolle gespielt in deinem Leben.
Und er ist der Komponist der Tänzerin.
Er ist der Komponist. Mhm. Und er hat es mal so beschrieben, du kamst bei ihm vorbei, hast gesagt, ich muss eine neue Platte machen, ich habe hier einen Text, es wäre schön, wenn dir was dazu einfällt. Und wenn es stimmt, was Edo Zanki erzählt, ist sein Bruder mit dir in die Kneipe gegangen, er hat so lange das ein bisschen komponiert und dann kamst du aus der Kneipe zurück und der Song war fertig.
Ja, wir waren Pizza essen, bis er da aber erst mal rangegangen ist. Das hat fast eine Woche gedauert. Als er sich rangesetzt hat, ging es schnell. Genau. Und er hat sich den Text ausgesucht. Ich habe ihm mehrere vorgelegt und der gefiel ihm am besten irgendwie. Und dann, ja.
Kannst du dich erinnern, in welcher Lebenssituation du gewesen bist, als du diesen Text geschrieben hast?
Ja. Der ist wie alles, was ich geschrieben habe, nicht tagebuchautobiografisch, aber natürlich gibt es so Keime in Situationen oder eine Begegnung mit jemand oder du beobachtest einfach irgendwas. Und ich kam aus einer Bar, wo eine Frau, die ich kannte, und ein Schauspieler, und ich nenne die Namen nicht, die ich kannte, also es mag Alkohol im Spiel gewesen sein, aber da war die wilde Yacht irgendwie. Und ich kriegte das einfach so mit und plötzlich war da dieser Typus. ja, dieser Charakter dieser Frau. Ja. Und dann habe ich das in der Nacht noch geschrieben. Und morgens habe ich es korrigiert und noch ein bisschen verändert. Und dann war es fertig. Das geht meistens gar nicht so schnell. Ich habe für viele Sachen viel länger gebraucht. Das ging relativ schnell.
Du hattest damals das Missverständnis unter deinen Fans, dass viele dachten, du bist lesbisch.
Ja, ich wurde auch aufgefordert, mich zu outen. Und dann dachte ich, das geht den Dreck an. Ich meine, das wäre ja das Allerletzte. Und du outest dich als Hete. Also ich habe das immer in der Zeit abgelehnt. Ich fand auch diese Zwangsoutung, wenn sich noch jemand erinnert, Rosa von Braunheim, mit dem habe ich nie wieder ein Wort gesprochen. Ich finde, es ist dermaßen ein Übergriff. Unglaublich. Aber ich habe daran gemerkt, dass es für manche Menschen offensichtlich nicht sehr plausibel ist, dass eine Frau ein schwärmerisches, wirklich sehr schönes Lied über eine andere Frau schreiben kann, ohne dass ihr das Begehren den Frauen gegenüber gegeben ist. Ja.
Ich finde auch in der Forderung der Zwangsoutung, wenn man es selber macht, habe ich davor tiefen Respekt.
Natürlich,
steckt immer so ein bisschen bei Dritten oder bei anderen den Wunsch, bring mal Ordnung in dein Sexualleben, wo ich immer denke, ja, was, hallo? Ich meine, ich bin doch kein Buchhalter.
Das geht doch niemandem was an.
Eben.
Also ich meine, wir leben jetzt, hat sich ja auch alles entwickelt oder zumindest in bestimmten, das ist auch ein Unterschied, ob man da in Berlin Mitte ist oder in Görlitz, würde ich mal sagen. Ne? Also um es ganz klar zu sagen, unser Triebschicksal können wir uns nicht aussuchen, keiner von uns.
Hängste drin.
Ist so, ja. Und die Einzigen, die ihr Triebschicksal nicht leben dürfen, sind Pädophile. Da gibt es keine Lösung. Da gibt es nur Verzicht. Fertig. Ja. Aber alle anderen, dafür können wir nichts. Und das ist nicht zu bewerten.
Ich bekenne eines meiner großen Lieblingssongs von dir. Ich habe aber viele Lieblingssongs von dir. Aber einer meiner großen ist Ein Schritt vor und zwei zurück.
Ja.
Das gecoverte Lied eines Springsteen-Songs. Jetzt weiß ich, dass Springsteen nie die Rechte freigegeben hat. Auf der großen, weiten Welt gibt vielleicht einzelne Ausnahmen.
Zwei, soweit ich weiß.
Niemand durfte seine Songs spielen. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Ulla Meinecke ruft im Büro Springsteen an?
Nein, ich hatte jemanden, also sowas läuft ja über Musikverlage. Das war ein Projekt, das habe ich 90 angefangen. Das Album heißt Löwen und es sind 10 meiner Lieblingssongs aus England, Amerika und Australien. Und mein Anspruch als Texterin ist natürlich, die Songs werktreu genau ins Deutsche zu übertragen. Das ist nicht ganz einfach, das macht ziemlich viel Arbeit. Und das war mein Anspruch, das zu machen. Und ich habe irgendwie als Texterin einen guten Ruf gehabt und dann gab es einen Verleger, der hat einen amerikanischen Partner und die haben mir da weitergeholfen. Und so. Also diese ganze Rechteklärung dauerte über ein Jahr. Aber das Ganze zu machen, dauerte ja auch so lange.
Ist das eigentlich teuer, wenn man einen Bruce Springsteen-Song verwendet?
Nein. Das ist nicht teuer, aber du kriegst. Früher gab es mal eine Zeit, da hast du für einen deutschen Subtext einen kleinen Anteil bekommen. Das war 91 schon nicht mehr so. Ich habe die Genehmigung, bin da stolz drauf. Und weil die Menschen, die nicht wissen, dass das One Step Up and Two Steps Back von Bruce Springsteen ist, was ich ja auch ganz viel verschweige, das ganze Album ist ja so ein Konzept, die nehmen das als genuin meinen Song an. Und das liegt natürlich auch daran, dass der Text wirklich gut ist. Also eine gute, werktreue Übersetzung zu machen, ist eine Kunst für sich.
Aber als du den Song von Springsteen gehört hast, hast du dich ein bisschen ertappt gefühlt, im besten Sinne, was deine eigene Lebensführung angeht?
Was mich an dem Song so fasziniert, der Sänger oder in dem Fall die Sängerin, sagt wir. Es gibt doch diese typischen Liebeslieder, was könnte das so schön sein, wenn du nicht so ein Arschloch wärst.
Ja.
So. Interessiert mich weniger. Was ich daran so schön finde, ist, es wird erzählt von, es läuft alles nicht so, das Auto springt nicht an und das Feuer brennt auch nicht und so. Wir haben es versemmelt, wir haben es vergeigt, wir merken nichts, wir sind zu blöd und wir merken nicht, wir sind dasselbe alte Lied, das gleiche Stück oder dasselbe Stück. So. Und am Schluss, das hat mich so fasziniert, weil das ist auf eine gute Art erwachsen. so, da sieht so ein Typ nicht so zu verheiratet aus in der Bar und der will auch was von mir und ich tue jetzt mal so, als ging es mir wunderbar. Und so, und das Schlussbild ist, ich habe aber geträumt, ich hielt dich im Arm, die Musik ging zu Ende, wir tanzten Arm in Arm und Blick in Blick, ein Schritt vor und zwei zurück. Und das finde ich einfach genial von Springsteen. Wie er aus diesem ein Schritt vor und zwei zurück, wird daraus am Schluss ein Tanz. Und das hat mich umgehauen.
Dann tanzen wir jetzt mit Bruce Springsteen und Ulla Meinecke.
Wach morgens auf und das Haus ist kalt. Seh noch den Feuer, doch es brennt nicht. Der Wagen vor der Tür ist alt. Ich lass ihn an, doch er fährt nicht. Wir haben uns bittere Lehren erteilt letzten. Doch wir erkennen nicht, wir sind das alte Lied, dasselbe Stück. Ein Schritt vor und zwei zurück. Vorm Hotel kann ich die Vögel sehen, doch sie singen nicht. Mädchen in Weiß vor einer Kirche im Juni, doch die Glocken, sie erklingen nicht. Ich sitze in dieser Bar heute Nacht.
Es ist ein wunderbares Stück. Ich habe dich, liebe Ulla Meinecke, vor kurzem auf der Bühne gesehen, bei einem wunderbaren Konzert vor ausverkauftem Haus. Und du hast Klage geführt darüber, dass du jetzt die 65 erreicht hast. Es ist nicht sehr charmant, das anzusprechen, aber du hast es selber getan.
Ja, ich war kurzfristig dermaßen beleidigt. Und ich weiß natürlich, ich muss dankbar sein und die Alternative ist unverlockend. Aber ich hatte eine schweinemäßige Alterskrise, es war furchtbar. Legte sich dann aber doch sehr schnell.
Gleichzeitig hast du es auf einen guten Nenner gebracht, Anti-Aging, sagst du, mit Hinblick auf die Kosmetikindustrie, glaube ich, Anti-Aging ist wie eine Katzenklappe im U-Boot.
Ja. Es funktioniert.
Wenn man auf deine Website geht, dann habe ich das Gefühl, du lebst das Leben einer jungen Frau, als die du ja auch noch wirkst. Du wirkst ja sehr jung und jugendlich. Wenn ich die Anzahl der Konzerte sehe, bin ich voller Respekt an die 70, 80 im Jahr. Wenn ich sehe, wie du mit einer gewissen Hassliebe über deutsche Autobahnen sprichst.
Nee, da ist gar keine Liebe, das ist einfach eine Katastrophe. Aber jeder Beruf hat Schattenseiten, das muss man ja sagen.
Ja,
und
aber
die Schattenseite an unserem Beruf. Und jetzt ist übrigens der Moment gekommen. Meine Musiker, ihr hört mich jetzt, mein lieber Ingo und vor allem Reinmar, mein wundervoller Pianist, spielt auch Bass und Hi-Hat und alle. Natürlich grüße ich euch. Sie haben mir gedroht, was passiert, wenn ich es nicht mache. Deshalb, ich muss. Ich denke an euch, ich vermisse euch jetzt schon. Ihr seid die Besten, so sieht's mal aus.
Ihr seid ja so verbunden, wenn einer von euch mal wegen einer medizinischen Thematik zum Arzt muss, kommen die anderen beiden mit.
Ja.
Das finde ich groß.
Weil ich finde einfach, ich habe das irgendwann mal ausgerufen, wir haben bewiesen, dass wir rau sind. Wir haben bewiesen, dass wir Lonely Cowboys sind und alles alleine können. Das haben wir alles bewiesen und jetzt müssen wir nichts mehr beweisen. Jetzt können wir Händchen haltend alle mitkommen und keiner muss allein zum Kiefernchirurg und ja, finde ich, oder verdächtige Befunde abholen. Wir müssen nichts mehr beweisen, wir müssen das nicht mehr alleine aushalten alles. Wir kümmern uns umeinander.
Und du magst das, was mein großes Idol auch mag, Rod Stewart, du fällst gerne in Städte ein, das ist deine Formulierung, mit deinem Bandbus, mit diesen beiden wunderbaren Musikern. Ja. Probst, machst das Konzert, gehst ins Hotel und bist wieder weg. Also das ist being on the road.
Ja, als junge Band vor Jahren, da waren wir sehr erlebnishungrig und haben dann geguckt, in welche Disse wir jetzt nach dem Konzert noch einfallen. Und die Techniker, die dann irgendwann abgebaut hatten, die kamen dann auch noch dazu. Ja. Und dann war die wilde Yacht, da brauchte man ja auch keinen Schlaf. Das ist vorbei.
Ja. Es ist gut, aber auch
essen wir manchmal noch was, obwohl das späte Essen ist auch nicht so gut.
Leichte Kost. Genau, Weißweinschorle.
Ja, und ich gehe dann, oder manchmal ganz selten trinken wir einen richtig gepflegten Whisky zusammen, aber gehe auch nur einen.
Ja. Es ist gut, aber auch bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten, dass auch immer ein Rod Stewart-Song gespielt wird. Und wir haben ja gerade die Gemeinsamkeit zwischen Ulla Meinecke und Rod Stewart herausgefunden. Ein guter alter Song, Drift Away, von Mentor Williams geschrieben, haben viele gecovert und jetzt hören wir die Rod Stewart-Version. Dass heute Ulla Meinecke Gast ist und Gast gewesen ist. Das Gespräch nähert sich dem Ende. Wir haben über den Anfang, über die Kindheit, über die Jugend gesprochen, über Frankfurt und Berlin, über den Rock'n'Roll. Wenn du heute zurückblickst, es sind viele nicht mehr da. Rio Reiser ist nicht mehr da. Cosa Rosa, die bei dir gespielt hat, eigentlich Rosa Precht hieß, aus Walsrode, aus dem benachbarten Walsrode kam. Es ist nicht mehr da. Es sind einige, wie Rod Stewart gesungen hat, Behind the Clouds. Hast du manchmal das Gefühl, dass du eine Überlebende bist aus dem Rockzirkus?
Och, nö. Eigentlich nicht. Ich meine,
Keith Richards sieht sich so, deswegen.
Ja. Der hat aber auch allen Grund. Es ist. Ich meine, dass Keith noch lebt, ist genauso ein Wunder. Wie das Udo noch lebt.
Ja.
Ja? Ich meine, die Jungs haben sich ja nun wirklich gegeben. Es ist ja. Ne? Und ich bin eine Suchteule, aber der Vorteil ist, ich wusste das immer. Ich wusste, dass ich mir bestimmte Sachen einfach gar nicht leisten kann, weil ich dann untergehe. Also zum Beispiel Kokain, das ist wie bei Mike Tyson klingeln und sagen: Mike, wollen wir mal ein Rundchen? Der schlägt dich tot. So einfach ist es.
Ulla Meinecke war zu Gast bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten. Es war mir nicht nur Freude, es war mir auch Ehre. Und ich hoffe, dass du die Frequenz deiner Konzerte nicht ausdünnst, dass du oft und weiterhin on the road bist. Und ich kann nur jeder Zuhörerin und jedem Zuhörer raten, gehen Sie zum nächsten Ulla Meinecke-Konzert. Sie werden Spaß haben und es wird Ihnen Freude machen.
Ja, und es kommen ja auch immer wieder neue Songs dazu.
Eben. Ulla Meinecke, meine Damen und Herren.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.